Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung, wo es um eine Neuerscheinung von einem Buch geht. Wann kann man sagen, dass das Leben in der Schöpfungsordnung gelungen ist? Man sagt, dass Begabungen, Vorlieben von den Menschen gelebt und entfaltet worden sind. Die Vollendung des Menschen. So heisst das Eschatologiebuch vom Pfarrer Roger Bittel, der Seelsorger im Kloster Ingebol ist. Und übrigens auch Referent bei Radio Maria. In dem Buch werden die Fragen leicht und verständlich aus christlicher Sicht beantwortet. Und es sind Fragen wie zum Beispiel, wer hat sich schon Gedanken gemacht über das Leben, den Tod, den Himmel, die Hölle, das Wegfeuer und die Auferstehung. Und die Grundlage von dieser Arbeit sind 6 Radiovorträge im Radio Maria Deutschschweiz gewesen. Ja, und so freue ich mich jetzt auf das Interview mit dem Roger Bittel und ich möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Eben auch ganz herzlich guten Tag, mein Name.
Roger, wenn du retrospektiv die Aufwendungen in Stunden für das Buch schätzen müsstest, welche Zahl würdest du nennen?
Ja, es ist noch schwierig, eine Zahl zu nennen da. Also sicher sind es einmal die 6 Stunden, die man hat im Radio Maria zum Vortragen. Aber so für eine Stunde Vortragen muss man schon so 5-6 Stunden Vorbereitung brauchen, wenn man es gründlich will machen. Dann aber die Vorbereitungen, die mache ich nicht so am Stück, sondern jeden Tag ein bisschen etwas, meistens am Morgen bei der Meditation. Da habe ich schön die Gelegenheit und auch die Freiheit, um mir das überlegen, um das richtig gehend ein bisschen durchzumeditieren.
Das sind die Aufwendungen für die Radioexerzitien gewesen. Wenn du jetzt aber gesamthafte Zahl müsstest nennen, jetzt in Bezug auf das Buch, das du dann auch rausgegeben hast, wie würde die aussehen, Roger?
Ja, das Buch selber braucht dann für mich nicht viel mehr Zeit. Ich kann ja das alles schriftlich, ich kann das alles auf A4-Papier. Das habe ich einfach dann gemailt, der Frau, die das gestaltet, und die hat dann nachher die Gestaltung gemacht, mit der Foto, mit den Überschriften, mit den Zitaten und so. Das hat die Frau gemacht. Und beim letzten Buch jetzt, Vollendung, da hat sie es wirklich ganz fantastisch gemacht, ja.
Roger, du hast schon sehr viel publiziert und jetzt wieder ein neues Buch auf den Markt gebracht. Was hat dich da dafür motiviert?
Also beim ersten Buch war es so, ich bin dran an der Vorbereitung für die Exerzitien hier im Haus. Und das mache ich alles schriftlich. Ich bin mehr ein Schreiber als ein Redner. Und das hat mir natürlich einen Umfang gegeben von etwa 100 A4-Seiten. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt das den Schwestern vortrage, die wollen ja meistens eine Kopie, so wie ich sie kenne. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt da von diesen 100 Seiten Kopien mache und das den Schwestern in die Hand gebe, dann sind das lose Blätter und das kann dann so rumflattern. Und das ist dann irgendwie nicht befriedigend. Und dann habe ich die Frau gefragt, könnte man da etwas machen, was besser ist. Und dann hat sie mich dann vermittelt in einem Verlag, wo dann das tatsächlich auch gemacht hat. Hm.
Ja, Roger, du hast ja Exerzitien gegeben für Radio Maria und das war dann die Grundlage für das Buch. Welche Rolle hat jetzt in dem ganzen Buchprojekt das Radio Maria eingenommen?
Also nach der Motivation bei den Exerzitien hier für unsere Schwestern ist natürlich das Radio Maria die eigentliche Motivation gewesen, um etwas zu machen. Ich tue das vorbereiten und habe das alles schriftlich. Und wenn ich will, kann ich dann das auch einschicken und das wegmachen für das Buch. Nicht? Jetzt gerade zum Beispiel bei den letzten 2 Büchern, die Vollendung des Menschen und das gelingende Leben, habe ich eigentlich gar nicht den Sinn gehabt, dass es jetzt ein Buch von Maus jetzt geben will. Ja, es braucht halt dann doch auch Korrekturen und so. Und ich dachte, ich habe jetzt keine so Lust zu dem. Dann hat mir aber ein Kollege, den ich besucht habe in der Schweiz, den ich kenne von früher her schon, hat er geschwärmt von dem Buch, das er von mir hat und hat dann gesagt, ja, es wäre natürlich schon gut, man hat ein bisschen nur von den anderen Sachen auch Bücher in der Hand. Und das hat mich dann bewegt, um die zwei Bücher auch zu gestalten. Das gelingende Leben und eben die Vollendung des Menschen. Die zwei Bücher sind halt dann relativ rasch nacheinander gekommen, weil ja das Manuskript schon längstens in der Schublade hatte, oder besser gesagt im Computer hat mir das heutzutage. So dass ich nur nachher das müsste dieser Frau schicken, das ist alles schon bereit gelegen. Aber wie gesagt, der Anstoß zu dem ist eigentlich von dem Kollegen da von Schweiz. Ich habe zuerst gar nicht daran gedacht, denn das in Buchform rauszugeben. Aber jetzt freut es mich natürlich, wenn ich die beiden Bücher da vor mir habe.
Roger, jetzt möchte ich dir einfach das Wort übergeben, dass du uns kannst den Inhalt präsentieren von dem Buch «Die Vollendung des Menschen».
Jawohl. Ja, die Vollendung des Menschen, das Buch ist, wie gesagt, als eine Reaktion auf das, was ich vorletzten Jahr machen konnte. Ende 2014 habe ich zugesagt, dass ich in den letzten 3 Tagen etwas sage über die Eschatologie, also über die Vollendung der Menschen. Heute sagt man dann vielfach Leben nach dem Tod, aber Eschatologie ist natürlich mehr als nur Leben nach dem Tod. Das ist eigentlich eine Schöpfungstheologie, wo bis zur Vollendung geht. Und das sind dann die 6 Abschnitte in dem Buch, oder die 6 Kapitel. Da geht es dann beim ersten Kapitel um das menschliche Leben als Ernstfall, dass man weiss, also, was wir hier machen, auf das kommt es drauf ab. Wo wir hier wirklich uns im Sinn Christi benehmen oder eben im Sinn vom Antichristes, wie es das eben auch gibt, leider, in der Menschheit. Das menschliche Leben ist also ein Ernstfall. Dann im zweiten Kapitel bin ich dann nachgegangen, was heisst Schöpfung, woher kommt Schöpfung, was ist das Ziel und der Sinn von unserer Schöpfung. Die Schöpfungstheologie ist sehr wichtig. Also es ist sehr wichtig, dass man die Welt nicht nur als Welt sieht, sondern als Schöpfung, Schöpfung Gottes. Dann ist das dritte Kapitel dann über die Hoffnung, was dürfen wir erwarten, was ist eine Hoffnung, die uns treibt. Und zwar eine Hoffnung, die nicht nur so in dem Sinn ist, von hoffentlich uns denn, sondern eine Hoffnung, die einem wirklich treibt, also wo man überzeugt ist, das erwartet mich und das darf ich erwarten. Dann ein viertes Kapitel ist dann die Gemeinschaft. Man erwartet ja gemeinsam und geht gemeinsam auf das ewige Leben hin. Die Gemeinschaft ist sehr wichtig für den Glauben. Sie treibt einem einerseits und andererseits kann man auch wieder zurückwirken in die Gemeinschaft. Dann kommt das 5. Kapitel, das sogenannte Fackfeuer. Was kann man sich darunter verstehen unter dem Fackfeuer? Wichtig ist mir, dass das Fackfeuer ein Prozess ist, der schon in unserem Leben stattfindet, also nicht erst nach dem Tod, so im Sinne von nach dem Tod kommt dann die Abrechnung, sondern das haben wir schon in uns, der Prozess, wo man als Fackfeuer kann bezeichnen. Ich habe dann das aufgelistet oder aufgezeigt anhand vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der Prozess, den er macht, zurück zum Vater, das habe ich als Fackfeuer-Prozess bezeichnet. Und dann erst am Schluss kommt das Thema vom Tod. Dort ist es darum gegangen, was sagt Jesus Christus über den Tod. Also es ist mir nicht darum gegangen, was kann man philosophisch sagen, oder die nahe Toderfahrungen, die es auch gibt, das kann man alles lesen, aber für mich ist es wichtiger gewesen, die Frage, was sagt Jesus Christus zum Tod, weil Jesus Christus ja Gott und Mensch selber ist. Von Jesus Christus haben wir Gott, die Antwort Gottes, und die ist mir eben wichtig gewesen. Darum habe ich dann so 3 Situationen aus dem Leben von Jesus herausgegriffen, also zuerst einmal die Töchter vom Jairus, dann der Lazarus, der gestorben ist, und der Jüngling von Nain, natürlich kommt alles zwischendurch. Das sind die Situationen, die ich herausgegriffen habe und dann geschaut, was sagt Jesus da für eine Antwort auf das Leben vom Sterben, vom Tod und was sagt das uns? Nicht?
Roger, ich würde gerne auf das Beispiel, das du gemacht hast, im Zusammenhang mit dem Fackfeuer Kapitel, der verlorene Sohn, hast du als Grundlage genommen für deine Gedanken, für deine Ausführungen. Kannst du vielleicht einfach da ein bisschen mehr darüber erzählen, dass sich Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild machen, wie du denkst und wie du das interpretiert hast?
Jawohl. Also der verlorene Sohn, für mich ist es so, dass was man als Fettgefühl bezeichnet, ist für mich eigentlich das eigene Gewissen. Das kann brennen, das kann einem beißen. Also das eigene Gewissensbiss, das sind schon so Vorahnungen von Fettgefühl. Nun, der verlorene Sohn, der bittet ja Gott, oder der bittet ja den Vater, er soll ihm auszahlen, sein Erbe, der will also alles schon haben und geht weg. Und will sich dann da im Leben vom Vergnügen widmen. Er findet, jetzt habe ich Geld genug, jetzt kann ich mich da amüsieren. Und das macht er dann auch. Er hat dann sicher auch Freunde, Freundinnen, alles das, was es braucht, wenn man Geld hat. Und merkt dann plötzlich, sobald das Geld weg ist, sind auch die Freunde weg. Er kommt dann in eine extreme Armut, es bricht dann auch noch ein Hungersnot aus. Er will sich dann bei einem Schweinebesitzer anbiedern und landet dann im Grunde genommen bei den Schweinen. Und das Schwein ist ja für die Juden ein unreines Tier. Sie essen da bis zum heutigen Tag kein Schweinfleisch. Auch der Islam hat kein. Auch im Island tun sie nicht Schweinfleisch essen. Also wirklich, er ist im letzten Dreck. Und dort merkt er nun, ja eigentlich, wenn ich jetzt im Haus vom Vater wäre, dann wäre das völlig anders. Und jetzt ist eben dann die Frage, wagt er den Schritt zurück zum Vater? Und er wagt nun tatsächlich. Die zwei anderen Möglichkeiten, die gewesen wären, er hätte können ins Verbrechen hineinkommen, zum Beispiel den Schweinebauer umbringen und dann dem sein Vermögen nehmen. Oder er hätte können verzweifeln und sich selber umbringen. Und er wählt nun den besten Weg. Er geht zurück zum Vater mit dem Bewusstsein und auch mit dem klaren Bekenntnis, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und dann kommt er zurück und erwartet natürlich, weiß Gott was, für Schimpf und Schande. Und dann passiert das, dass der Vater ihm mit der grossen Liebe entgegenspringt. Und die Liebe Gottes zu erträgen, denn, also die Liebe Gottes können annehmen, ist natürlich für den Sohn in dieser Situation fast grauenhaft gewesen, weil die Scham, die er hat, das Wissen, ich bin nicht würdig mehr und so weiter. Der Vater könnte mich ja jetzt ausstoßen, das wäre ja an sich das Logische. Und der Vater kommt da mit einer riesengroßen Liebe auf ihn zu, so dass der Sohn recht beschämt ist. Und der Durchgang durch die Scham, das ist dann eigentlich der letzte Teil von dem Fettgefühlprozess. Und das ist interessant, ich sage das etwa die Mal hier, unsere Schwester auch bei der Exerzitien, man muss können der Liebe Gottes standhalten. Das heisst, man muss sie können annehmen. Denn die Liebe Gottes kann für den Mensch, der sich wirklich als unwürdig und schwach empfindet, und das ja auch ist, die Liebe Gottes kann für den Mensch wirklich fast grauenhaft sein, der Mensch kommt dann so in eine furchtbare Scham hinein und fühlt sich dann ekelhaft und dreckig und unwürdig. Das beschreibt zum Beispiel der Hebräerbrief, glaube ich, wenn er schreibt, es ist furchtbar, in die Hände Gottes zu fallen. Da meint er eben das. Wenn ich derart lieblos gewesen bin und es überfällt mich jemand mit der vollen, ganzen Liebe, dann ist das für mich ein Schmerz. Und ich muss durch den Schmerz und durch die Scham durch. Das ist dann Fettgefühl. Und dann, sobald ich das dann kann, bin ich im Himmel. So.
Roger, das ist spannend, dass du genau diese Bibelstelle genommen hast. Hat das etwas mit deiner persönlichen Geschichte zu tun oder aus der Erfahrung, die du gemacht hast im Zusammenarbeiten mit den Schwestern?
Nein, schon eher aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja mit 25 bin ich ins Kloster gegangen. Vorher hatte ich natürlich auch ein anderes Leben gehabt. Nicht gerade so tragisch wie jetzt der verlorene Sohn, aber wir haben Militärdienst gemacht und dann bin ich 5 Jahre in einer Fabrik gewesen, habe dort geschafft. Und dort ist der Moment schon gekommen, wo ich gefunden habe, ich könnte ja aus meinem Leben mehr rausholen. das ist dann dort auch so eine Art wie fast ein Eckel gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt das Leben hätte, bis zur Pensionierung zum Beispiel. Und heute muss ich, wenn ich jetzt so rückblicke und mir das überlege, muss ich sagen, ja, ich habe schon recht gehabt. Also wenn ich jetzt da noch in dem Betrieb wäre, mit der Mentalität, die ich damals hatte, das wäre kein erfüllendes Leben für mich. Und so ist, ja, so habe ich mich natürlich schon ein bisschen in der Situation von dem verlorenen Sohn gefühlt. Aber der eigentliche Punkt vom verlorenen Sohn, von dem Gleichnis, ist im Grunde nicht einmal der verlorene Sohn, sondern Jesus sagt ja das Gleichnis der Pharisäer, also der Gerechte, dem Bruder, der daheim bleibt, im Grunde genommen. Und da geht es eigentlich, weil der muss ja auch erkennen, dass er nicht so gerecht ist. Und dann muss der Vater auch entdecken, wo ihm zum ungerechten Sohn entgegenkommt. Und das ist ja das, was Jesus dann den Pharisäer immer wieder ankreidet, dass sie das Gefühl haben, wir sind die Gerechten und wir wissen wie. Und da denen sagt Jesus das Gleichnis. Ist also eigentlich nicht das Gleichnis für die Sünder, sondern das Gleichnis für die Pharisäer, für die Gerechten, für die Selbstgerechten. Das ist, und das Effektgefühl von der Gerechten, von der Selbstgerechten, besteht dann natürlich schon auch darin, dass man erkennt, also so gerecht bin ich denn gar nicht. Es ist nämlich, das habe ich so erfahren, wenn man dann sagt, Gott ist gnädig, auch dem Sünder, auch dem Letzten, dann ist auch schon in einem Vortrag in Italien, ist auch schon die Antwort gekommen, ja, was nützt denn all den anderen, wenn die gerecht sind und sich bemühen? Da kommt dann fast wie ein Eifersucht, oder wie das man sagt, das ist doch ungerecht. Der Böse muss doch bestraft werden. Das muss nicht unbedingt sein, das muss man können akzeptieren, und man muss sich auch sagen, dem Gerechten geht es ja eigentlich auch schon im Leben besser als dem, der so umherrscht wird und von Vergnügen zu Vergnügen rennt. Irgendwann hat er völlig genug von dem Leben. Man sieht das zum Beispiel bei grossen Star, bei Schlagersängern, die auf dem Höhepunkt von ihrem Ruhm sind, noch jung und voll Kraft im Grunde genommen, aber dann machen sie eines Tages Suizid. Einfach weil sie merken, es liegt nichts anderes mehr drin. Ja.
Das letzte Kapitel in diesem Buch ist der Tod. Mhm. Sehr oft bei Beerdigungen werden die Toten heilig gesprochen. Sie sind schon im Himmel. Man hat das Gefühl, dann, wir können ja, die Verwandten, die Hinterbliebenen, mit diesen Worten trösten. Wie siehst du das, Roger?
Ja, also nicht, dass man jetzt gerade heilig sprechen muss. Das tut mir, also ich habe jetzt das bei Beerdigungen nie gemacht. Ich habe mich immer stark auseinandergesetzt mit dem Leben von dem Menschen, den ich jetzt beerdige, weil ich vielfach auch selber haben müssen, den Lebenslauf noch schreiben, aufgrund von Stichwörtern. Aber für mich ist es so, ich habe das Gefühl, oder bin sogar überzeugt davon, wir sind hier in einem Zwischenbereich. Wir erleben im Grunde nur zwei Geburten. Die erste Geburt ist die, die wir haben aus dem Mutterschoß raus. Da werden wir ins Licht von dieser Welt geworfen, wenn man so will. Und jetzt sind wir hier in dem Schoß, oder im Mutterschoß von der Erde, wenn man mal so will, und haben dann eine nächste Geburt, die ist im Sterben. Dann erblicken wir das Licht Gottes, so könnte man das dann sagen. Und da bin ich überzeugt von dem. Ich habe auch schon gesagt, wir sind da auf dieser Welt in einem embryonalen Stadium. Also wir sind im Embryo von der Welt und werden dann rausgeworfen ins Licht Gottes. Das ist also ein analoger Vorgang. Der Gedanke unterstützt Jesus bei mir, beim Mädchen vom Jairus. Dort wird ihm gemeldet, das Mädchen ist tot, ist gestorben. Und er geht dann mit dem Jairus zu dem Ort hin. Und dann sind natürlich alle dort, wo jammern und brüllen. Und ja, das junge Mädchen, das ist natürlich schade, dass so ein junges Leben, dass das da abbricht. Und dann sagt Jesus, meint nicht, das Mädchen schläft nur. Und da haben sie ihn ausgelacht. Das kann doch nicht sagen, das Mädchen schläft, das ist tot, das ist gestorben. Und von dem Gedanken bin ich dann ausgegangen, dass ich gesagt habe, wenn er sagt, das Mädchen schläft, also wer sagt, es schläft, der sagt auch verwachen. Also wenn man nur schläft, dann verwacht man auch. Und ich habe mir dann gefragt, gilt das nur für das eine Mädchen oder gilt es für den Menschen überhaupt? Und von daher habe ich dann den Schluss gezogen, das gilt für den Menschen überhaupt. Also wenn wir sterben und Jesus kommt, würde sagen, der schlaft nur und die alle anderen würden vielleicht auch auslachen oder kommt nicht raus. Aber im Grunde genommen ist es das, dass das Sterben eine Art ein Verwachen in der Welt Gottes.
So. Und du nennst das embryonaler Zustand?
Ja, genau.
Das ist noch spannend.
Ja, ja. Ich überlege mir vielfach, wie wäre das, also jetzt im Embryo vom Mutterschoss, das ist natürlich in der Regel nur eins oder maximal ein Zwilling. Und die können natürlich noch nicht miteinander reden. Aber wenn man sich überlegt, wenn so ein Embryo sich würde überlegen und der merkt jetzt offenbar, da stoßt mich etwas gegen raus. Also über eine Schwelle, über eine Grenze, nicht? So ein Embryo wird das wahrscheinlich bedauern, sagen, es ist doch so schön hier, ich habe mich hier schön eingerichtet und ja, ich bin so geschützt, das ist ja wunderbar. Und jetzt werde ich da rausgeworfen. Dann wäre das so ähnlich wie wir denken. Jetzt sind wir doch hier auf der Welt und haben es doch schön. Warum jetzt sterben? Ist man mit dem rausgeworfen. Und ich habe mal auch überdenkt, also mit dem Zustand, den wir jetzt haben, da hat einmal hier in unserem Haus ist eine Frau, die kommt ziemlich regelmäßig mit zwei Hündchen. Und damals hat sie das eigentlich kleine Hündchen, das sie hat, das hat Junge gehabt. Dann hat sie die kleinen Jungen natürlich auch mitgebracht und ich durfte sie dafür anschauen. Das sind so in der Größe von einer Servola vielleicht, die Kleinen. Und dann hat sie mir gesagt, die sehen noch nicht, die haben die Augen noch nicht offen. Und das ist für mich immer das Gleichnis gewesen wie für uns. Wir sind in einer Welt inne, aber haben die Augen noch nicht offen für die Welt. Das ist erst sterben durch uns die Augen dann auf. Oder aber zum Beispiel gewisse Situationen im Neuen Testament zeigen das auch. Der Jünger von Emmaus, wo Jesus ihnen das Brot bricht, dann heisst es, und sie sahen oder sie erkannten Jesus, dann sahen sie ihn nicht mehr. Das heisst nicht, sie sind gegangen. Nicht? Also wenn du jetzt zum Beispiel wieder gehst, will ich den anderen nicht erzählen, ich habe sie nicht mehr gesehen, sondern ich sage, sie ist dann gegangen. Hingegen im Evangelium sagt es ganz klar, und dann sahen sie ihn nicht mehr. Und da meinte ich, da sind für das Moment die Augen aufgegangen und dann sofort wieder zu. Und uns werden halt dann im Tod die Augen aufgehen, aber nicht mehr zu. So muss man sagen. In gewissen Momenten im Neuen Testament hat man die Situationen, wo die Augen kurz aufgehen. Zum Beispiel auch bei der Verklärung auf dem Berg Tabor. Nicht aus der Gesenze Jesus. Und dann plötzlich ist die Wolke wieder weg. Also das heisst, es gehen einem kleine Augen auf. Und so, habe ich dann gesehen, so wie bei den Hündchen, die in unserer Welt sind, aber von dem haben sie natürlich noch keine Ahnung, die Augen sind noch geschlossen. Die kann man rumtragen, die merken vielleicht höchstens ein bisschen Windstoß oder was immer. Und so sehe ich eigentlich unsere Situation, weil das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit ist ja nicht so, dass es vor der Zeit gibt's die Ewigkeit, die reine Ewigkeit, und nach der Zeit gibt's wieder die reine Ewigkeit, sondern es ist ganz anders. Die Ewigkeit umgibt uns. Die Zeit ist in der Ewigkeit drinnen, also wir sind ja in der Ewigkeit drinnen, die umgibt uns. Es gibt Situationen, wo man dann plötzlich die Augen offen hat für die Ewigkeit, aber da geht's wieder zu. Die Ewigkeit ist wie ein Mantel, der um unsere Zeit herum geht. Und darum kann man dann sagen, ja, Gott sieht schon alles, weil er ist in der Ewigkeit und hat dann wieder den Überblick über die ganze Zeit. So.
Roger, ab wann fängt bei dir die Schöpfungsordnung an?
Na, die Schöpfungsordnung fängt schon vor allem an. Also mit dem ersten Kapitel vom Johannes, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, das ist überhaupt... Da fängt die Schöpfungsordnung überhaupt an. Das heisst, er ist Mensch geworden und so weiter. Durch ihn ist alles erschaffen worden, was erschaffen ist. Da fängt die Schöpfungsordnung ja bereits an in den Überlegungen. Bei uns, ich habe das letzte Mal in der Bibelstunde gesagt, oder das vorletzte Mal, wir sehen natürlich zuerst das, was eigentlich am Schluss kommt. Also wenn man ein Haus hat und das Haus anschaut, dann sieht man zuerst den Umriss von dem Haus, man sieht das Haus, aber das ganze Haus ist eigentlich erst am Schluss gekommen. Vorher sind vorausgegangen die Gedanken vom Architekt und dann das Bauen vom Haus und dann ist am Schluss sehen wir das ganze Haus. Und dann langsam entdeckt man den Plan von dem Haus. Zum Beispiel, wenn man reingeht, sieht man, wie das eingerichtet ist. Und wenn man nur einmal tiefer geht, dann kann man den Architekt fragen, ob er die Pläne hat, dann kann man die Pläne sehen von dem Haus. Und so ist es auch, so erkennen wir die Schöpfung. Das Erste, was wir sehen, sind einfach die Gegenstände, die wir haben, die Mitmenschen und so weiter. Als Zweites wäre dann eben, wenn man nachher studiert, was sind da für Gesetzmäßigkeiten drin, das wäre dann Sache von der Naturwissenschaft, oder? Die hat ja viel zum Entdecken und wird wahrscheinlich mit dem Entdecken nie fertig. Das ist das Naturwissenschaftliche. Das Entdecken, wo ist der, zum Plan nachher spüren, wo in der Schöpfung drinnen ist. Und der nächste Schritt wäre dann einfach der Architekt selber fragen. Das ist in meinem Fall, heisst das Jesus Christus. Er ist der, der den Plan von der ganzen Schöpfung hat. Und darum sind natürlich die Worte von Jesus Christus für uns eigentlich das Wichtigste. Und dann wird mir auch verständlich, wenn man Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nicht, das ist dann wirklich das, auf das kann man aufbauen. Also, so ist für mich die ganze Schöpfung natürlich immer so gegeben, von allem Anfang an. Also für das habe ich auch gedacht, dass ich dann in Radio Maria kann über das Sakrament reden und dort kommt dann das auch wiederum, dass die ganze Schöpfung ist dann, wie soll ich sagen, die Sakramentenlehre wird dann auch aufgebaut auf die ganze Schöpfung. Ich bin ja früher mal Franziskaner gewesen und wenn ich habe viel über Franziskus gelesen und man sagt vom heiligen Franziskus, er ist der Heilige mit der sakramentalen Weltschau. Das heisst eben, die Sakramente sind fundamental wichtig für unser geistliches Leben überhaupt.
Ja, Roger, jetzt haben wir viel erfahren über den Inhalt von dem Buch. Kannst du uns vielleicht auch noch ein bisschen aufzeigen, wie das Buch illustriert ist?
Mhm. Also das Buch, das ist so illustriert, dass sie auch Bilder drin gemacht hat. Zum Teil eben auch die Männer, zum Beispiel Karl Rahner ist auch ein Bild drin, vom Papst Benedikt auch. Und aus den sonst so Symbolbilder hat sie gemacht. Dann auf der Rückseite hat sie so Kernsätze rausgenommen und auf der Rückseite geschrieben. Wie zum Beispiel Himmel und Hölle sind nicht in erster Linie Orte, sondern Zustände der Seele. Das ist auch wichtig. Oder es gibt keine Hölle außer die, die wir selber mitbringen. Das sind so Ausdrücke, wo sie auf der Rückseite genommen hat, also auf der Einwand auf der Rückseite.
Also eigentlich die Essenzen von dem Buch, mhm,
ja,
kurz
genau,
und bündig zusammengefasst.
Genau. Mhm. Und dann hat sie auch immer wieder so Wörter einfach auf Seite, am Anfang von der Seite oder dann irgendwo in einem Kästchen, mitten von der Seite, so dass man das Buch im Grunde genommen auch einfach mal durchblättern kann und schon an dem durchblättern, dann hat man so gewisse Aussagen, die einem können ansprechen können. Und dann nimmt es einem vielleicht Wunder, was jetzt sagt er jetzt genau über das, und dann kommt man so ins Lesen. Es ist natürlich so bei den Büchern, die haben es ja nicht nötig, dass man sie von Anfang bis Schluss liest, sondern es sind ja Radiosendungen. Man kann also mit dem Tod anfangen, wenn man will, sind das drinnen oder mit im Buch, oder auch einfach irgendwo aufschlagen und schauen, wo treibt es mir jetzt drauf. Die diesseits Vertröstung fördert den Egoismus der Einzelnen wie der ganzen Völker zum Beispiel. Da bin ich jetzt gerade draufgefallen. Man kann es einfach irgendwo aufschlagen und hat dann irgendwo so einen Satz, wo man kann für sich selber.
Und was mir aufgefallen ist, als ich das Buch gelesen habe, es ist relativ eine grosse Schrift, also eine angenehme Grösse zum Lesen.
Ja, das ist schon gut, ja.
Und wie viele Seiten hast du da geschrieben, Roger?
Warte mal, am Seite gibt es im Schluss 157.
158,
ja, 158, ja. Genau. Jawohl.
Und wo kann man das beziehen, Roger?
Mach es im Grunde noch in jeder Buchhandlung bestellen.
Das ist die ISBN-Nummer 978-3-7375-7529-4. Und der Verlag ist www.epubli.de. Also Emil, Peter, Ulrich, Bertha, Ludwig, Ida. Und zu welchem Preis wird das angeboten, Roger?
Es wird angeboten zu 38 Euro. Wie viel das Franken macht, das weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, dann würde ich gerne einige Taktmusik einspielen. Was würdest du dir wünschen, Roger?
Ja, zum Beispiel etwas Modernes, wie man das gehört im Radio Maria. Das sind noch, die haben viele schöne, moderne Lieder, die einem recht gut ansprechen.
Gut. Ja, wir sind zurück im Gespräch mit dem Roger Bittel. Er ist Seelsorger im Kloster Ingebol und hat ein weiteres neues Buch herausgegeben, und zwar mit der Thematik Eschatologie, die Vollendung des Menschen. Roger, Welches Zielpublikum redest du mit deinem Buch «Die Vollendung des Menschen» an?
Also Zielpublikum im Grunde genommen jeder, der Christ ist, der das Glauben leben, also Glauben will leben, so muss man sagen. Also, du weißt. Im Grunde genommen jeder, der Christ ist und der den Glauben will leben. Aber hauptsächlich meinte ich natürlich, das Publikum sind auch die, die Radio Maria zulassen, die zum Teil die Sendungen auch gehört haben. Letztes Jahr hat mir jemand gesagt, sie haben die Sendungen gehört, aber es ist nur eines etwas anderes, wenn man es auch noch lesen kann. Man kann natürlich dann länger bei irgendeinem Satz bleiben. Also das wäre das zweite Zielpublikum, das Publikum, das auch Radio Maria lässt. Und dann natürlich auch unsere Schwester hier in Ingeborg und auch sonst Klosterfrauen, die im geistlichen Beruf sind. Also ein spezielles Publikum ist eigentlich nicht angesprochen. Also es ist nicht, man muss nicht etwas studiert haben, sondern einfach Interesse an Glaubensfragen. Das langt dann an sich schon.
Ja. Roger, wie sind die Reaktionen von der Schwester da auf dem Hügel? Man sagt ja da in Ingeborg, dass das Kloster auf dem Hügel sei. Wie sind die Reaktionen gewesen?
Ja, die Reaktionen sind natürlich sehr, sehr gut und sehr, ja, sie haben alle Freude daran und melden zurück, dass es ihnen sehr gefällt. Man muss natürlich sagen, es sind höfliche Schwestern. Wenn es jetzt einer nicht würde gefallen, die würde das nicht zurückmelden. Es kommen einfach dann die guten Zurückmeldungen. Und ich habe bis jetzt natürlich noch keine Meldung gehabt, dass es sei kompliziert oder so. Im Allgemeinen muss man sagen, haben die Schwestern das Buch gern. Auch die anderen Bücher, die ich ihnen gegeben habe, haben sie im Allgemeinen recht gern.
Welche sind die Herausforderungen jetzt in dem Buchprojekt?
Also es ist einmal inhaltlich ist natürlich so, ich habe zugesagt, 6 Sendungen zum Thema Eschatologie. Und da habe ich natürlich schon einen Hintergrund, weil ich schon lang das Gebiet mir selber überlegt habe. Ich meine, das ist schon damals im Glaubenskurs, das ist jetzt schon Jahre her, habe ich eine Arbeit geschrieben über den Tod und dann an der Universität habe ich Diplomarbeit gemacht mit dem Thema Eschatologie. Also so der Hintergrund ist mal da gewesen und dann ist einfach die Frage, wie tun ich es strukturieren? Und das ist dann einfach die Arbeit, wo ich mir vorher sage, die 6 Sendungen, wie kann ich sie einteilen? Und dann tue ich es dann so einfach über die Struktur mir überlegen. Und sobald ich dann so quasi das Inhaltsverzeichnis habe, kann ich anfangen zu schreiben. Aber es ist genauso wie in einer Predigt auch. Bei einer Predigt tue ich mir zuerst notieren, was will ich genau sagen, welche Punkte, und dann fange ich erst an, die Predigt zu formulieren.
Was hast du für dich gelernt jetzt im Zusammenhang mit dem Buch, das du geschrieben hast?
Es ist natürlich so, die Vorbereitungen, mir machen es Freude, weil sie mir sehr viel geben. Also das ist eine Herausforderung und ich mache das gerne, mir überlegen, wie kann ich es jetzt darbringen oder was kann ich jetzt da dazu sagen oder dann wieder suchen, wer sagt was da dazu. Da wachse ich natürlich innerlich, sei es nun intellektuell oder auch in Glauben rein. Ich meine, was ich jetzt zum Beispiel mir so Überlegungen hatte, im Zusammenhang mit der Messfeier, das hat mich schon sehr, sehr in die Messfeier hineingebracht. Also wenn ich jetzt denke, die Kommunion, das ist die Nabelschnur zu Gott. Ja, wenn man sich das überlegt, dann weiß man, so, jedes Mal bin ich jetzt da wirklich mit Gott verbunden. Das gibt natürlich eine tiefere Verbundenheit mit Gott. Und so ist eigentlich die Herausforderung im Zusammenhang mit dem Vorbereiten von diesen Radiosendungen, die hat mir sehr, sehr gut da und tut mir immer noch gut. Es ist nicht leicht, oder? Ich nehme es nicht leicht, weil ich das, tue mich dann absichern, kann man das so sagen oder kann man es nicht so sagen. Aber gerade die Absicherungsarbeit und die Nachforschungsarbeit, das bringt mir natürlich dann schon sehr viel. Also bei den Journalisten würde ich sagen, sie dürfen recherchieren. Und das Recherchieren, das bringt mir schon viel. Ja.
Schön. Roger, dann hast du ein weiteres Buch rausgegeben mit einem wunderbaren Cover, mit einer Rose und alles so in Lila-Tönen. Das heisst «Das gelingende Leben». Was ist der Inhalt von dem Buch?
Das sind 10 Vorträge. Das war also so eine Woche, immer ein Vortrag am Morgen, einen am Nachmittag. Und es geht bei dem gelingenden Leben im Grunde nur um Askese. Aber wenn man sagt Askese, dann hat man manchmal das Gefühl, das ist so etwas Strenges, so etwas gegen das eigene Menschsein. Aber nein, es geht da um Askese. Dort auch habe ich zugesagt für so eine Woche, für 10 Vorträge. Und ich habe dann die Askese aufgebaut auf die Tugend. Die 4 Tugenden. Oder? Wir haben ja 4 Tugenden. Und ich habe, das kommt schon von der griechischen Philosophie her, von Plato, Aristoteles. Die 4 Tugenden, menschliche Tugenden. Das ist das Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Das sind die 4 menschlichen Tugenden. Aber das gibt natürlich dann nur 4 Vorträge. Denn ich habe mir überlegt, was ist eigentlich der Motor von der Askese. Also Askese heisst einfach Einübung, das ist nicht anders als eine Übung. Das Einüben vom Glauben, was ist der Motor? Und dann bin ich davon ausgegangen, man kann Gott eigentlich dann richtig lieben, wenn er einem liebenswert ist. Gott muss mir sympathisch sein. Dann kann ich ihm auch antworten mit meiner Sympathie. Und darum habe ich dann in den ersten 3 Vorträgen versucht zu sagen, wie man Gott könnte ungefähr nicht beschreiben, sondern was man kann auf ihn hin sagen. Und das sind ja die 3 grossen Merkmale. Das kommt auch schon von der Tradition her. Gott ist die Wahrheit, Gott ist das Gute und Gott ist das Leben überhaupt. Das sind so die 3. Einheit, Wahrheit, und das Gute. Also, und dann eben mit den 3 Grundeigenschaften, wo man in der Tradition her sagt, das sind dann die 3 ersten Vorträge gewesen. Also Gott ist die Wahrheit, das habe ich allerdings dann aufgezogen mit dem Titel, dass Gott die Schönheit ist. Jede Wahrheit ist an sich auch schön, aber die Schönheit kann man natürlich entdecken in der Natur, bei den Kreaturen, das zum Beispiel wie mit dem Hündli da oder mit den Mitmenschen. Und mitmenschliche Liebe ist natürlich der Höhepunkt, wenn sie gelingt. Und dann, das ist also das erste Kapitel gewesen, Gott ist die Schönheit. Ich habe dann ein Zitat genommen vom heiligen Augustinus, wo das sehr gut zum Ausdruck bringt, wo sagt, alles ist schön, aber es ist nicht die Schönheit. Dass man zum Beispiel ja noch kann sagen, du bist schön, aber du bist nicht die Schönheit. Die Schönheit ist Gott. Jede Schönheit auf der Welt ist ein Strahlen, Abglanz Gottes. Denn der zweite Kapitel ist dann gewesen, Gott ist gut. Gute will sich verströmen. Das ist auch der Grund von der Schöpfung überhaupt. Die Schöpfung ist geschaffen worden aus reinster Liebe, aus der Gutheit. Will das Gute will sich verströmen. Das sagt schon auch schon der heilige Bonaventura. Das ist ein grosser Franziskaner gewesen. Und dann das dritte ist das, Gott ist überhaupt das Leben. Und das heisst, es gibt überhaupt nichts, außer das, was Gott erschaffen hat. Oder da, wo Gott wirkt. Das heisst auch, dass ich jetzt hier rede, das geht nur, weil Gott wirkt. Wenn ich das Wirken Gottes nicht hätte, wäre ich völlig stumm. Und da, das ist in dem Buch jetzt zwar nicht drin, aber das ist der Gedanke, den ich erst später gekommen, muss dann noch ein bisschen ausdenken. Es ist ein Unterschied zwischen Wirken und Handeln. Gott wirkt. Wirken ist etwas ganz anderes als Handeln. Man könnte sagen, Gott wirkt und der Mensch handelt aus dem Wirken raus. Wenn er das Böse macht, dann heisst das, er tut das Wirken Gottes verkehren, pervertieren. Das Böse ist eine Perversion von dem Wirken Gottes. Und das Wirken Gottes, man sieht da den grossen Unterschied, wenn man denkt an Menschen, die nur nicht oder nicht mehr handeln. Ich meine, ein Säugling, da kann ich nicht sagen, der handelt. Aber er wirkt. Das wirkt auf einem. Also, man kann kaum einem Säugling widerstehen. Da muss man schon wirklich ein Unmensch sein, um einem Säugling widerstehen. Man ist dann völlig ausgeliefert. Oder dann auch wieder am Schluss, Menschen, die eine Krankheit tragen, die vielleicht am Sterben sind, auch die handeln ja nicht mehr, aber sie wirken. Und das ist ein grosser Unterschied, aber ich, wie gesagt, ich, da kann ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Ich finde, es ist sogar etwas Fundamentales, der Unterschied zwischen Wirken und Handeln. Wir können nämlich mit unserem Handeln Gottes Wirken unterbinden, fast. Das zeigt sich dann, wenn man einen Gottesdienst gestaltet, wo Action ist, wo alles Mögliche an Handlungen kommt. Da ist die Frage, tut man da nicht das Wirken Gottes irgendwie überdecken? Aber das ist ein anderes Thema. Dann kommen dann die vier Tugenden. Also zuerst kommt dann ein vierter Vortrag, ich denke, die Ethik überhaupt. Ethik, Moraltheologie heisst das, oder wie man moralisch soll sein. Und dann die Klug, die vier Tugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß halten. Die Klugheit, das heisst einfach, das ist eine Tüchtigkeit. Also dort, wo das Wort herkommt, von Griechenland, dort ist alles tüchtig gewesen, wo seinem Wesen entsprochen hat. Man hat zum Beispiel können sagen, dass das Messer ist tüchtig. Das hat Tugend, so muss man sagen. Also Tugend ist einfach das, was tüchtig ist. Und wenn ein Mensch die Tugend hat, heisst das, er ist in seinem Menschsein tüchtig. Er lebt sein Menschsein voll und ganz und gut. Und dazu braucht es eben die Klugheit, zu wissen, welches Ziel soll ich anstreben, welches nicht, was ist gut für mich und was nicht. Denn die Gerechtigkeit, die werden wir nie erreichen auf dieser Welt, weil ich sie so auffasse, Gerechtigkeit heisst, damit Mensch und sich selber gerecht werden. Und das kann nur Gott. Nur Gott kann uns ganz gerecht werden, weil er uns durch und durch kennt. Wir können die Gerechtigkeit anstreben. Ich will versuchen, diesem oder jenem gerecht zu werden. Es ist nicht gesagt, dass mir das immer gelingt. Denn die Tapferkeit. Tapferkeit heisst im Grunde nur die Tapferkeit, sie tapfer sie, was die Liebe anbelangt. Also fürs Gute einstehen mit voller Kraft. Wo muss man sagen, die Tapferkeit ist erst dann christliche Tapferkeit, wenn es eine Tapferkeit ist fürs Gute, für den Geist Christi. Und das Maß halten, das heisst nicht einfach mässig essen und trinken, das kann man schon auch so sagen, dass man nicht übermässig trinkt, aber Maß halten meint eigentlich, mich nach dem Maß richten, wo in der Schöpfung in mir ist und auch in mir ist, dass ich nach meinem Maß kann leben. Der Körper meldet mir schon zurück, wenn ich über das Maß geschlagen habe. Aber auch sonst, ich habe ein Maß in mir und ich muss mich gemäss dem Maß dann verhalten. Das merke ich natürlich, wenn es einem wohl ist, dann merkt man, aha, ja, also offenbar gesundheitlich bin ich offenbar da in meinem Maß drin. Und dann am Schluss dann kommen dann die drei theologischen Tugenden, Glaube, Hoffen und Liebe. Für Glauben und Hoffen hat es noch gelangt. Für die Liebe wird ein 11. Vortrag sein. Aber das kann sich jeder vorstellen, was es heisst, Liebe oder nicht Liebe. Aber den Glauben, Hoffnung ist dann noch behandelt worden und das Letzte wird dann die Liebe.
Danke für die Gedanken vom Buch «Das gelingende Leben». Roger, wir sind am Ende der Sendung, aber es wäre noch interessant zu wissen, welche Bücher, die du rausgegeben hast, sehr beliebt sind, sehr gefragt sind. Wie heissen die Bücher?
Da habe ich keine grosse Rückmeldung von denen, welches jetzt beliebt ist und welches nicht. Eins, wo ich weiss, das wird jemand gebraucht, ich kenne einen Fall, wo das braucht, das Umkehr zum Leben, Durchgang durch die frohe Botschaft. Das ist ein kleines dickes Buch und hat auch eine kleinere Schrift, also da muss man schon recht gute Augen haben. Aber das ist jetzt ein Buch, das sich eignet für Meditation, für so tägliche Meditation. Auch das kann man irgendwo aufschlagen, das muss man nicht der Reihe nach lesen. Aber da weiss ich von einer Schwester, die das gebraucht hat für ihre tägliche Meditation. Es ist einfach, es heisst Umkehr zum Leben. Ich habe natürlich als Titel nicht das geschrieben, was eigentlich der Inhalt ist. Das sind nämlich Predigten von den letzten 10 Jahren. Ich habe aus den letzten 10 Jahren von den Predigten einfach so rausgepickt, was ich gefunden habe, das könnte man brauchen. Aber ich habe natürlich auf das Buch nicht geschrieben, Predigten, weil dann stellt die Leute erst recht ab. Die denken, ja, ich will nicht das Buch kaufen mit Predigten. Aber das wäre das Umkehr zum Leben, meint eben das Umkehren so zu Gott hin, Gott, wo das Leben ist. Dann eins habe ich noch gehabt, die Geschichte einer Jüngerschaft von Petrus, Petrus Geschichte einer Jüngerschaft. Ich glaube, das habe ich auch mal gebraucht für Vorträge. Und dann eins, was ich nur gebraucht habe für Exerzitien, ist das Beten leben. Da geht es dann darum, eben ums Betten, wie man aus dem Betten raus kann leben. Mit Ratschlägen zum Beispiel von der Heiligen Theresia von Avila. Also anders habe ich jetzt nicht da, dass Gott dann Licht rein über Kontemplation, und das heisst dann Spurensuche zur Kontemplation, glaube ich so. Das ist dann ein relativ, wie soll ich sagen, ein relativ radikales Buch. Also ich habe es auch aufgenommen und das dann als Hörbuch unterwegs, manchmal, wenn ich im Spaziergang war, unterwegs mit dem Hund selber abgelöst und habe dann gefunden, meine Güte, das ist schon radikal. Aber die Radikalität kommt daher, dass ich den Hintergrund habe, den heiligen Johannes vom Kreuz, den Therese von Avila und dann Edith Stein, Schwester Edith Stein, also sie hat dann Alberta Acruce, heisst sie, glaube ich, Ortsname, also sie hat ihr Leben auch tatsächlich auf das Kreuz aufgebaut und ist dann am Schluss auch der schlimme Weg von der Konzentrationslager gegangen. Das ist relativ radikal. Also wenn man das ist interessant. Ich habe gefunden, das Radikalbuch, ja, das ist wahrscheinlich nur so für spezielle Leser. Und dann hat man mal das Mädchen gesagt, wo man objektiv ist, das sage ich die zwei Bücher von mir. Eins eben das mit der Umkehr zum Leben, glaube ich, wo ja verständlich ist, wo ja quasi Predigton hat. Und eben das Radikale da vom Spurensuche zur Kontemplation. Und ich habe schon erwartet, dass es mir sagt, dass sie wahrscheinlich, dass sie es kompliziert und so. Aber nein, ganz Gegenteil, sie sagt, das sei jetzt ihr besser gefallen als das andere. Also das heisst, also der jugendliche Mensch hat noch gern, wenn es ein bisschen radikal ist. Das, von daher spricht es natürlich der jugendliche Mensch an. Man sieht, dass heute, dass junge Menschen Radikalität suchen, sieht man heute, dass sich junge Menschen können melden für den Dschihad. Ja, das ist offenbar, sie finden das Radikale offenbar nicht im Christentum. Hingegen in dem Buch ist es tatsächlich so radikal. Aber das heisst nicht, man muss das jetzt so ausführen. Es zeigt nur, wo der Weg wäre in die Tiefe.
Ja, Roger, danke vielmals für die spannenden Gedanken, die du uns geschenkt hast. Und ich wollte dich noch bitten, uns den priesterlichen Segen zu geben.
Ja, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es begleite wir heute und segne euch und eure Familien, der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke vielmals, Roger. So wünsche ich dir für die nächsten kommenden Projekte ja, viel Freude und Gottes Segen. Und wir freuen auch auf deine Beiträge im Zusammenhang mit dem Sakrament jetzt in dem Jahr 2016. Und wünsche dir einfach alles Gute. Herzlichen Dank, Roger.
Ja, danke auch.
now.